Fondsmanager Jens Erhard braucht, glaube ich, keine lange Einführung. Ich freue mich sehr, ihn hier zu Gast zu haben und mit ihm über die Lage an den Märkten, wachsende Risiken und Chancen für Anleger zu sprechen. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei Reni will Rendite. Ich bin Clemens. Hallo, Herr Erhard.
Hallo.
Wir haben einen beispiellosen Zinsanstieg hinter uns und trotzdem hat der DAX ein neues Rekordhoch im Blick. Wie passt das zusammen?
Im internationalen Vergleich ist eigentlich recht gutes Abschneiden. Also generell ist Europa besser als Amerika. In Amerika konnte man ja nicht genau genommen in diesem Jahr nichts verdienen, besonders wenn man den Dollarrückgang berücksichtigt. Vielleicht am Nasdaq etwas, aber da hat ja doch nur eine minimale Zahl von Aktien, so 2-3 Aktien, den Indexanstieg gemacht. Also auf breiter Front ließ sich in Amerika tatsächlich nichts verdienen. Der Standard & Poor's gleichgewichtet ist im Minus. Also da ziehen eben nur ein halbes Dutzend Aktien den Index ins Plus. Und in Deutschland sieht es also deutlich besser aus. Das ist auf breiterer Front hochgegangen, obwohl dort auch die kleineren Indizes nicht so stark gestiegen sind wie der DAX. Also auch hier sieht man, dass also die größeren Werte bevorzugt werden und die kleineren Werte nicht so ganz mitgehen. Aber trotzdem, Europa ist besser, Deutschland ist besser. Woran liegt das? Ich würde sagen, einmal im letzten Jahr sind alle aus Europa geflüchtet im Hinblick auf den Krieg und die Verteuerung der Energiekosten. Also ich habe da öfter mit amerikanischen Fondsmanagern gesprochen, die meinten also durch die Bank damals, also Europe is not investable, also in Europa kann man nicht investieren. Und die haben alles damals verkauft, was sie überhaupt nur konnten in Europa. Und das war dann in diesem Jahr dann die Gegenbewegung, als man gesehen hat, es ist doch alles nicht so schlimm und die Energiepreise kommen wieder ganz stark zurück. Das war, glaube ich, einer der wesentlichen Gründe. Aber auch Europa ist die Gewinnentwicklung nicht schlecht, also zum Teil sogar durchaus besser als in Amerika, was ja auch nicht so ganz gewöhnlich ist. Und das liegt aus vielen Gründen. Einmal die Gewinnmargen sind gut gestiegen. Viele Unternehmen haben die Preise mehr erhöht, als die Kosten inflationär hochgegangen sind. Nicht? Das war eine gute Gelegenheit jetzt. Alle haben von Inflation gesprochen. Da konnte man die Preise gut anheben und dadurch die Gewinnmargen auf einen, glaube ich, doch im historischen Vergleich sehr, sehr hohes Niveau hat man angehoben. Das war also sowohl von der Markttechnik, vom Stimmungsindikator her, ein Umschwung von großem Pessimismus. Keiner war investiert in jetzt die ruckartige Umdisponierung, dass man wieder reinkommt nach Europa, dass die internationalen Fondsmanager da viel gekauft haben. Man denkt ja immer in Deutschland, da sind die deutschen Anleger die wichtigsten, aber tatsächlich sind ja die Angloamerikaner, die die meisten Aktien besitzen und den Trend hier machen. Also die waren erst rausgegangen, dann rein. Das war markttechnisch eine sehr wichtige Entwicklung, aber auch fundamental. Wie gesagt, gewinnmäßig war es positiv. Und monetär kann man letztlich auch sagen, dass in Europa nicht so stark mit so hohen Zinsen gebremst wurde. Also die Zinsen sind niedriger als in den USA. Das ist natürlich dann auch Rückenwind für die Aktien hierzulande. Aber auch von der Liquidität her haben die Amerikaner mehr gebremst, zumindest am Anfang des Jahres. Die haben 95 Milliarden pro Monat Liquidität rausgenommen durch Anleiheverkäufe und die Europäer erst gar nichts und ab März nur 15 Milliarden Euro. Also da hat man auch von der Seite weniger gebremst. Also das war von der FFM-Methode, also fundamental, monetär, markttechnisch, war das also jeweils in Europa eine günstigere Situation. Fragt sich nur, wie geht es jetzt weiter? Ne?
Das ist in der Tat die Frage. Ein großer Risikofaktor ist ja eine Rezession, auf die praktisch alle Indikatoren hindeuten.
Also ich glaube, in Amerika kommt eher eine Rezession, weil die Bankenkrise jetzt dazu führt, dass die Banken noch weniger Kredite ausgeben als vorher schon und auch die Unternehmen und die Konsumenten weniger Kredite wollen auch und nachfragen, aber auch die Unternehmen, auch die Banken weniger Kredite geben können, weil sie eben diese Probleme haben mit ihrer falsch angelegten Liquidität und nicht so viel flüssige Mittel haben, um neue Bankkredite geben zu können. Also da gab es auch gerade zuletzt jetzt eine neue Umfrage und da sah man auch, dass eben die Bereitschaft, Kredite zu geben, von den Banken zu geben, stark zurückkommt. Und das ist natürlich der beste Konjunkturbremser im Grunde, den man sich vorstellen kann. Nicht? Wenn zum Beispiel die Zinsen angehoben werden, hofft man darauf, dass die Unternehmen weniger Kredite aufnehmen und dass dann die Wirtschaft bremst und die Inflation bremst. Aber wenn natürlich dann die Zinsen zwar hochgehen, aber die Gewinne sehr gut sind, dann nimmt man einfach einen neuen Kredit auf und macht weiter fröhlich Geschäfte und verdient gut. Aber wenn die Kredite nicht gegeben werden von der Bank, ist das natürlich eine echte Konjunkturbremse. Also insofern glaube ich, aus dem Blickwinkel ist in Amerika eine ungünstige Wirtschaftsentwicklung, also auch wirklich eine Rezession zu erwarten. Dann gibt es noch die Anhebung der Schuldengrenze. Ich erinnere mich auch nicht, dass jemals von der Notenbank in einer Zeit gebremst worden wäre, in der also die Anhebung der Schuldengrenze unmittelbar bevorsteht. Nicht? Also sollte man eigentlich meinen, dass die beiden großen Parteien sich hier einigen und sagen, na gut, wir können hier das Land nicht pleite gehen lassen. Es gibt ja noch erst recht eine Wirtschaftskrise, aber selbst wenn man sich in letzter Sekunde einigt, was ja bisher immer der Fall war und wahrscheinlich auch diesmal kommen wird, im Vorfeld gibt es eben doch erhebliche Turbulenzen meistens. Also zum Beispiel das letzte Mal 2011 ist dann ein pures 17% gefallen im August innerhalb von, glaube ich, 3, 4 Wochen. Also das war dann wirklich sowohl für die Börse als auch für die Wirtschaft, nicht? Keiner investiert natürlich in dem Moment, wenn man fürchtet, dass die Nation da pleite geht. Da habt ihr auch Standard & Poor's damals die Bonität zurückgenommen von Amerika. Also das waren schon schwierige Zeiten. Und damals wurden aber nicht gleichzeitig die Zinsen erhöht. Nicht? 2011 war da keine monetäre Bremsphase. Und jetzt haben wir eine monetäre Bremsphase, die ohnehin gefährlich ist für Börse und Konjunktur. Und gleichzeitig kommt noch diese schwierige Periode vor Anhebung der Schuldenobergrenze. Also wir haben mehrere Faktoren, die eigentlich einmalig diesmal sind. Auch die sogenannte inverse Zinskurve ist diesmal da. Also ich erinnere mich auch nicht an eine Zeit, wo die Notenbank gebremst hätte, wenn die Zinsen invers sind, also die kurzfristigen Zinsen deutlich über den langfristigen Zinsen liegen. Das ist nämlich auch ein sicherer Indikator im Allgemeinen für eine Rezession. Ich habe also noch nicht erlebt, dass keine Rezession sich entwickelt hat nach einer inversen Zinskurve. Also es spricht nach meiner Meinung so ziemlich alles dafür, dass in Amerika die Rezession kommt.
Was heißt das für die Märkte, wenn jetzt eine Rezession kommen sollte?
Also im Allgemeinen sind die Börsen gefallen, wenn eine Rezession kommt. Und gut, dann hat ja die Notenbank aufgehört mit Zinserhöhungen. Das sieht ja ohnehin so aus, dass auch dort, auch wegen der Bankenkrise, die Fed jetzt die Zinsen nicht weiter erhöhen wird. Sie haben zwar ausdrücklich gesagt, sie hätten noch keine Zinspause beschlossen. Das käme erst bei der nächsten Sitzung im Juni. Aber de facto wird es schon so sein, dass es nicht weiter hochgeht mit den Zinsen. Aber in der Vergangenheit war es also so, dass dann in der folgenden Zinspause, die im Allgemeinen schon ein paar Monate dauerte und im Allgemeinen nicht länger als ein Jahr, dass in der Phase die Börse sozusagen manchmal sogar besser, manchmal schlechter, aber wenn eine Rezession gleichzeitig schon sich abzeichnete und die Börse schon auch vorher nicht gerade sehr gut war, denn ab Beginn letzten Jahres waren wir eigentlich doch eine Bärs, genau genommen, wenn man das immer alle glättet nach unten. Das war dann so, dass es dann doch eben auch mit der Börse in diesem Zeitraum eher nach unten ging, im Zeitraum der Zinspause. Und erstaunlicherweise, wenn dann die Zinsen gesenkt wurden, war es in der Vergangenheit eigentlich fast immer so, dass die Aktienkurse wirklich gefallen sind, wenn die Zinsen gesenkt wurden. Sollte man eigentlich nicht meinen von der Logik her, aber meistens sind dann die Gewinnmeldungen so schlecht und die Rezession greift so um sich, dass die Leute dann doch Aktien verkaufen.
Heißt das, dass die Börsen geradezu sorglos sind angesichts der ganzen Risiken, die Sie da gerade skizzieren?
Also ich glaube, es ist wirklich zu sorglos. Es gibt ja auch so sorglos Indikatoren wie die Volatilität in Amerika, VIX, ne? Das kann man auch genau messen. Und dieser Indikator liegt so ziemlich auf dem Tief der letzten Jahre. Also die Sorglosigkeit ist schon also relativ hoch. Also aus der Sicht, glaube ich, sehen viele Börsianer nicht die Gefahren, die da kommen können. Ich meine, wir haben jetzt nicht so eine Über-Euphorie, die früher eben Börsenstürze ausgelöst hat. Ich weiß zum Beispiel 1987, erinnere ich noch genau, da war eine ziemliche Begeisterung vorher da. Jeder hatte sich vollgesogen mit Optionsscheinen und anderen Hebelprodukten. Diesmal ist man zum Teil recht vorsichtig, aber zum Beispiel am Optionsmarkt, wird zur Hälfte mit Optionen spekuliert, die am gleichen Tag auslaufen. Also wenn das nicht ein Indikator für hohe Spekulationsbereitschaft ist und man nur auf die Entwicklung eines Tages nur setzt und dort rumzockt. Also es gibt viele verschiedene Indikatoren, aber es gibt eben auch einige, die eine ziemliche Sorglosigkeit ausdrücken und zwar eine gewisse Vorsicht, auch bei den Umfragen bei vielen Anlegern, aber witzigerweise, wenn Sie dann wieder in die Portfolios der Leute reinschauen, ist die Investitionsquote in Aktien, auch bei solchen, die ja nicht sich vorsichtig äußern, immer noch ziemlich hoch, also gerade bei den Privatanlegern. Also da müsste eigentlich die Aktieninvestitionsquote noch runter, bevor wir einen Börsenboden sehen.
Das heißt für mich als Anleger jetzt eher vorsichtig sein.
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass man dort vorsichtiger wird, gerade wenn wir nochmal hochkommen sollten, ein bisschen, auch gerade in Europa sind wir ja wirklich auch in Deutschland in der Nähe von Höchstkursen, falls uns nochmal nach oben ein bisschen ausbricht, das wäre ja prozentual nur sehr wenig, dann gibt es vielleicht nochmal eine gewisse Euphorie, dann sollte man wirklich spätestens, glaube ich, die Barreserven erhöhen. Aber generell scheint es mir wirklich Vorsicht die richtige Strategie jetzt zu sein. Gut, ich meine, das war in diesem Jahr bisher, ich habe das schon am Jahresanfang gesagt, nicht ganz 100% richtig. Aber die Börsen sehen gerade in Amerika besser aus, als sie wirklich waren. Ich sagte schon, dass nur wenige Aktien den Index hochgehauen haben. Und es gab eben ein paar Entwicklungen, die eben auch verhindert haben, dass die Börsen abstürzten. Das lag zunächst daran, dass die Japaner enorm Geld gedruckt haben, um ihren Rentenmarkt zu stützen. Dann zuletzt haben die Amerikaner 400 Milliarden Liquidität in den Markt gegeben, um die Bankenkrise aufzufangen. Also es gab Liquidität von allen möglichen Seiten.
Aber gibt es nicht trotz dieser Aussichten irgendwo Chancen für Anleger? Was ist zum Beispiel mit den Schwellenländern? Gerade Indien galt ja zuletzt als chancenreich und interessanter als China.
Ja, völlig richtig. China ist in aller Munde vielleicht, Indien ist in aller Munde im Verhältnis zu China. Aber das liegt vielleicht auch gerade daran, dass im Moment die indische Bevölkerung, die chinesische Bevölkerung überholt da bei ca. 1,4 Milliarden Menschen. Und das geht natürlich in den nächsten Jahren sehr stark in China abwärts und in Indien mit der Bevölkerung aufwärts. Das ist ein Pluspunkt, das für Indien zweifellos. Was ein gewisser Nachteil war zuletzt, und deshalb war es also auch in den letzten Monaten eher eine der schlechteren Börsen in Indien, deshalb, weil die Bewertung eben sehr hoch ist. Die kam jetzt ein bisschen zurück und das hat vielleicht dann wieder ein bisschen mehr fundamentalen Untermauerung, dann die Idee Indien. Aber die Kursgewinnverhältnisse und die Kursbuchwerte liegen also weltweit mit am höchsten in Indien. Also weder vom Gewinn noch von der Substanz ist Indien da billig, eher Japan billig da, wenn man schon in Asien bleibt. Aber ich denke, wenn man dort lange genug sucht, findet man auch in China, findet auch in Indien einige Werte, die recht interessant sind. Wie gesagt, es fällt ein bisschen schwer, weil die Bewertungen eben relativ hoch sind. Aber man kann ja auch Bankaktien außerhalb Chinas kaufen, zum Beispiel. Die großen Banken werden in New York gehandelt. Das könnte eine Idee sein, wo man meistens ist ja so, wenn eine Konjunktur gut läuft, dann laufen auch die Banken gut. Das ist also eine Faustregel, was übrigens mit der Seitenbemerkung für Amerika im Moment nicht so gut aussieht. Aber da sind die Banken in einem Aufwärtstrend und die müssten auch weiterhin gut wachsen in Indien und sind auch nicht so ganz absurd hoch bewertet. Das wäre vielleicht eine Idee für Indien, aber sonst fällt es nicht so ganz einfach, Empfehlungen für Indien auszusprechen, weil eben analytisch die Aktien relativ teuer sind. Fonds haben auch gewisse Schwierigkeiten, nun Einzelwerte zu kaufen. Das muss man erst lange beantragen und es dauert manchmal monatelang, ehe man überhaupt auch als Fonds in Indien einsteigen kann. Also in Indien kann man nicht so leicht Aktien kaufen wie in Europa, Amerika oder auch durchaus auch in Asien, also in China zum Beispiel oder Japan natürlich.
Welche Aktien aus den USA und Europa haben Sie denn auf dem Schirm, wo wir gerade bei dem Thema sind?
Amerika würde ich eher ein bisschen vorsichtiger werden insgesamt und Man könnte vielleicht sagen, ja, die Goldaktien könnten dort interessant sein. Gold ist ja in aller Munde im Moment. Das stört mich vom Sentiment so ein bisschen. Wenn alle irgendwas empfehlen, dann dauert es meistens, ehe es hochkommt oder war sogar falsch. Ich könnte mir vorstellen, dass Gold eine ganz gute Idee auf die Dauer ist, aber dass wir kurzfristig wohl doch eine Verschnaufpause brauchen, weil ein bisschen zu viele Leute sich für Gold ausgesprochen haben. Aber wenn da Gold und Goldaktien ein Stückchen zurückfallen, gerade die Goldaktien sind in den USA nicht teuer. Sonst, ja, ich würde Banken immer noch vorsichtig sein, gerade bei Regionalbanken, denn je höher die Zinsen in Amerika gestiegen sind, desto weniger Zins können die Regionalbanken den Anlegern bieten und die wandern dann ab in Geldmarktfonds. Die US-Geldmarktfonds haben ein Allzeithoch erreicht und sind dort von den Anlegern im Moment wesentlich mehr gefragt als Aktien. Also da wäre ich bei den Banken immer noch vorsichtig. Ich glaube, da sollte man nicht ins fallende Messer greifen, sondern das Messer lieber mal fallen lassen erstmal noch. Ja, und Europa geht es den Banken übrigens besser, nicht? Also haben wir durchaus gute Gewinne und auch gerade nach dieser amerikanischen Bankenkrise kann man vielleicht auch sentimentmäßig sagen, haben die Leute noch nicht gerade sich hier vollgesogen mit europäischen Bankaktien, aber die Entwicklung ist da recht gut. Also nicht nur bei hier aus den Kernländern Deutschland, Frankreich gibt es sehr gute Bankentgewinne, sondern auch durchaus in so früheren, zumindest gespürt, Problemländern, nicht? Italien. Italien wird nach meiner Meinung immer ein bisschen schlecht geredet, denn die Staatsverschuldung ist zwar hoch, aber wenn Sie die Verschuldung der Unternehmen und der Privatleute nehmen, dann ist Italien mit das reichste Land Europas, nicht? Und die machen auch durchaus sehr gute Gewinne bei ihren Banken und die größten zwei, drei Banken dort, die publizierten gerade in den letzten Tagen wieder sehr gute Gewinne und die zahlen zum Teil also ganz recht hohe Dividenden. Also da würde ich auch sagen, gehen die Kurse eher nach oben als nach unten. Also ist schwierig in so einer Phase, wo man sieht, Amerika braucht sich was Negatives zusammen, sollte man in Europa dann wirklich groß einkaufen. Und wir sind ja auch hier gerade beim Europa-Index am Hoch, sollte man da noch groß draufbringen. Also ich glaube, man kann da nur sehr selektiv was machen. Aber einige Sachen werden, wie auch Banken, in Europa gar nicht zu schlecht gesehen. Auch gerade die bauabhängigen Aktien. Hier wird ja sehr viel doch jetzt in die Infrastruktur wahrscheinlich reingesteckt. Und wenn Sie mal die Gewinne auch der Zementaktien anschauen und der Bauaktien, das sieht also nicht so aus. Nicht? Man sagt, um Gottes Willen, die Leute bauen keine Einfamilienhäuser mehr. Da sind die Zinsen jetzt so hoch, raus aus Bauaktien. Das ist ja auch gerade bei den amerikanischen Unternehmen habe ich es mir mal angesehen, zuletzt sind das vielleicht 5%, die da im Umsatz in einen Familienhausbau gehen. Also sehr viel wird da mal in Infrastruktur jetzt investiert und damit zum Teil gut verdient. Also gerade solche Infrastrukturaktien, aber auch Zementaktien und teilweise auch Bauaktien, die auf solche Aktivitäten ausgerichtet sind, verdienen sehr gut. Und manche sehen auch charttechnisch ganz gut aus, die brechen gerade nach oben aus. Also da könnte man sich in Europa auch mal Bau- und Zementaktien anschauen. Es gibt einige qualitativ nicht so gute Bauaktien mit hohen Schulden, die sollten wir besser rauslassen. Aber diejenigen, die ganz gut verdienen, glaube ich, ist anschauen wert. Das wäre also mal eine Branche, die eigentlich nicht so vollgestopft ist mit kurzfristigen optimistischen Anlegern, nicht? Also da bei Bau hat man eher und Banken war man eher vorsichtig. Meine billig sind Autoaktien. Da fürchte ich nur, dass auf die Dauer Deutschland da ganz schöne Schwierigkeiten kriegen wird, zum Beispiel im Vergleich zu chinesischen Elektroautos, die viel weniger produzieren. Aber kurzfristig kommen da also ganz gute Gewinne und da sind die großen Autounternehmen in Deutschland zumindest nicht teuer, nicht? Und dass man da vielleicht sogar noch ein bisschen positive Entwicklung, Kursgewinne sieht, ist kurzfristig möglich. Aber ich finde es nicht so schön, wenn man eben sieht, ja, es braucht sich international da doch konjunkturell was Negatives zusammen und Auto ist ja nun gerade was Hochzyklisches. Aber bisher war es ja in diesem Jahr durchaus so, dass man auch mit einigen solchen Aktien ganz gut verdienen konnte. Also es ist vielleicht ein bisschen pauschal, wenn man sagt, jetzt alles raus, alle Aktien verkaufen, da kommt eine Rezession. Also so ein bisschen selektiv hier und da ungeliebte Branchen zu nehmen. Auch Pharma ist ja auch eine langfristige Wachstumsbranche und ist bestimmt nicht teuer in Europa. Also da könnte man auch bestimmt den einen oder anderen Titel finden, der da längerfristig seinen Weg machen wird, nicht?
Sie sprachen Gold an. Was ist denn mit anderen Rohstoffen? Immer wieder ist ja von einem neuen Superzyklus die Rede. Was ist da Ihre Meinung?
Ja, ich meine, die Rohstoffe waren im letzten Jahr ganz gut. Dieses Jahr war das nicht so eine optimale Anlage. Aber ich glaube, eine gewisse wichtiger Fakt im Hintergrund, den man nicht vergessen sollte, ist, dass das Angebot, glaube ich, im nächsten Jahr nicht so groß sein wird bei vielen Rohstoffen. Und das ist ja immer ganz gut für die Preisentwicklung, wenn da nicht zu viel auf den Markt kommt von den Unternehmen, also von den Produktionsunternehmen. Das müsste einen gewissen Rückenwind geben. Man hat ja zuletzt gesagt, ja, China öffnet jetzt, jetzt gehen die Rohstoffpreise durch die Decke. Das war bisher nicht der Fall. Also gerade Kupfer ist ja immer so ein wichtiger Konjunkturindikator, nicht? Dr. Kopper sagt mir, wenn Kupfer, sagt man, wenn Kupfer hochgeht, dann gehen die Konjunktur und die Börse hoch. Aber wenn Sie gerade das Verhältnis von Gold zu Kupfer zuletzt sehen, dann sind die Leute eben aus Angst in Gold reingegangen und haben Kupfer eher verkauft. Also das spricht eher nicht für einen großen Konjunkturaufschwung und einen großen Rohstoffboom. Wenn man natürlich jetzt sagt, wir kriegen in Amerika eine Rezession, ist wahrscheinlich nicht gerade der Punkt, dass man sich jetzt mit Rohstoffen und Rohstoffaktien vollsaugen sollte. Aber auf die Dauer tue ich mich schwer da mit sehr negativen Prognosen, weil eigentlich in vielen Bereichen, da auch zum Beispiel bei dem, gerade wenn wir von Kupfer reden, da eine gewisse Unterversorgung die nächsten Jahre durchaus kommen könnte. Selbst bei Öl, nicht? Da sagen alle, um Gottes Willen, die müssen jetzt ja dann die OPEC da die Produktion zurücknehmen, dann der Preis nicht noch weiter zurückfällt. Aber es kommt natürlich auch zum Teil dadurch, weil die Amerikaner die Ölproduktion die letzten Jahre ziemlich hochgefahren haben. Auch gerade über die Hälfte ist jetzt auch dieses Fracking-Öl wird da produziert. Das ist nicht nur umweltschädlich, es ist auch zeitlich ziemlich begrenzt. Also viele sagen, dass das die nächsten Jahre doch ziemlich auslaufen wird und man dann von der Seite wieder wesentlich mehr Angebot hat. Also das ist bei vielen Rohstoffen der Fall, dass das Angebot wahrscheinlich die nächsten Jahre doch eher zurückgehen wird und dass das eine Preisstütze sein wird. Auch so Lithium für die Elektromotoren ist ja in aller Munde da. Zunächst haben sich alle drauf gestürzt da und ist der Preis gewaltig hochgegangen. Jetzt ist er zuletzt bis zu 70% wieder gefallen. Also das sind enorme Preisbewegungen. Aber gerade Lithium gibt es eigentlich viel zu wenig, wenn man wirklich an das glaubt, was da voraussichtlich an Elektroautos die nächsten Jahre produziert werden wird. Und dann auch einige Gewinnungsmethoden sind da höchst umstritten und umweltschädlich und fragt sich, ob man das auf die Dauer so weitermachen kann. Nicht, wenn der Grundwasserspiegel zum Beispiel enorm absinkt in Südamerika, weil ja das durch mit Verdunstung gewonnen wird, das Lithium dort. Also dort gibt es wahrscheinlich auch wieder einen Preisanstieg, nachdem der Preis gewaltig zurückgekommen ist. Uran könnte mir auch vorstellen, dass wieder ihren Preis steigt. Und rund um die Welt, außer in Deutschland, werden ja Atomkraftwerke überall wieder gebaut. Also auch ein knappes Gut, glaube ich, als Rohstoff. Also es gibt eine Reihe von Rohstoffen, wo man, wenn man über den Tellerrand hinausblickt, schon sagen kann, dass das wahrscheinlich auf mehrere Jahre Sicht gar keine schlechte Anlage ist. Aber jetzt kurz vor Beginn einer Rezession, wahrscheinlichen Rezession, ich glaube dran, ist das wahrscheinlich nicht der optimale Timing.
Wie ist eigentlich Ihr Blick auf die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschlands? Billige Energie war immer ein wichtiger Faktor, aber die Zeiten scheinen ja vorbei.
Ja, also ich teile da die Sorge der entsprechenden Fachleute, habe das schon sehr früh, glaube ich, auch publiziert und gesagt, dass wir da auf sehr schwierige Zeiten zusteuern. Und ich meine, die Regierung versucht dann immer alles durch staatliche Zuschüsse und neue Schulden machen wieder auszugleichen, um die Konjunkturfolgen abzumindern. Man hört ja auch zuletzt, dass dann die Stromkosten für die Industrie angeblich gekappt werden sollen und solche Sachen. Aber das kostet natürlich alles Milliarden oder plus Billionen. Und ob das für den Standort auf die Dauer durchhaltbar ist, wenn man sich so verschuldet, kann natürlich sagen, gut, früher ging das in die deutsche Verschuldung, heute geht es ja praktisch über den Euro in die europäische Verschuldung, ist nicht so schlimm, das tragen die anderen alle mit, aber ich denke, dass es keine gute Idee ist, dass man alles nur durch Staatsinvestitionen wieder gerade bügelt, was man vorher eben als Problem geschaffen hat.
Herr Erhardt, vielen Dank.
Gerne.
Und als kleines Extra habe ich noch für dich Jens Erhardts Meinung zum Thema Bitcoin. Er war da ja immer sehr kritisch gewesen, aber mein Eindruck ist, er ist nachdenklicher geworden. Das Video findest du hier in den Vorschlägen oder unten in der Description verlinkt.